Also das ist die Lage, wie wir sie jetzt zusammengetragen haben. Zu dieser Weltlage gehören, ich hätte fast gesagt, 60 Millionen von der UNO handgezählte Flüchtlinge. Ein paar Millionen davon machen sich auf nach Europa, ins Zentrum von Europa, Deutschland, überwinden Grenzen, nehmen alle möglichen Lebensrisiken dafür in Kauf, können nicht aufgehalten werden, nehmen das Asylgesetz in Anspruch und hebeln es damit doppelt aus. So, das ist die Lage. Und auf diese Lage hat sich unsere, in Anführungszeichen, hübsche Kanzlerregierung, Kanzlerinnenregierung, bezogen, indem sie exakt an dieser doppelten Aushebung, ich nenne es erstmal ein bisschen salopp, eine Chance für Deutschland entdeckt hat. Die doppelte Aushebung ist für sie der Ausgangspunkt für die Entdeckung der Flüchtlingspolitik insgesamt als Teil einer Weltordnungspolitik, die doch auch durch Deutschland definiert werden könnte und sollte. Sie macht aus dieser doppelten Aushebung damit genau das Programm, was heute als Paradigmenwechsel verrätselt wird, erklärt mit der Grenzöffnung Deutschland also nicht nur zur Schutzmacht der in Deutschland und in Europa eingefallenen Flüchtlinge, sondern definiert die Flüchtlingsfrage insgesamt als ein nationales, europäisches und weltweites, also globales Problem. Geht also von vornherein nicht davon aus, dass sie nur die Flüchtlinge interessieren, die hier durchkommen, sondern nimmt von vornherein das Ganze der Flüchtlingsbewegungen ins Auge. Das ist das Erste. Flüchtlingsfrage nicht nur als dieses Nationale, sondern als Nationales, das Nationale aber auch eingeordnet in europäisches und in das globale Flüchtlingsproblem. Und zweitens erklärt sie mit ihrem Vorstoß Grenzöffnung, der sofort klar mehr war als nur eine Grenzöffnung, Deutschland für diese Neudefinition von Flüchtlingspolitik als zuständige nationale Macht. Die Europäer will sie dafür auch gleich immer ins Boot holen. Aus der Not der anstürmenden Flüchtlinge aus allen Weltgegenden, dieser Aushebelung des Asylgesetzes, leitet sie für sich durch diese Definition des globalen, des Flüchtlingsproblems als globales, gleich Kompetenzen, weltweite Kompetenzen zur Lösung der Flüchtlingskrise ab. Damit erklärt sie Fluchtkrise, weltweite Fluchtbewegung zu einem Programmpunkt der Weltpolitik, der neuerdings sehr weit oben angesiedelt sein müsste, alle Weltmächte betrifft und von dem sie sagt, die Art und Weise, wie wir es definieren, berechtigt uns zu, nicht nur zur Mitsprache, sondern vielleicht sogar zur Definition der Richtung, in der diese Flüchtlingspolitik zu gehen hat. Was schließt diese neu definierte Flüchtlingspolitik alles ein? Vielleicht wird es, wenn ich es durchführe, noch deutlicher, was mit dieser abstrakten Neudefinition Flüchtlingspolitik ist. Globale Sache, der wir uns als nationale und europäische Macht zuwenden müssen, gemeint ist. fange mal an mit der Prüfung der Asylanträge. Was passiert da? Mit der Prüfung der Asylanträge?
Warte mal, ich hätte noch mal eine Frage zu dem Punkt davor. Also du hast jetzt ja hervorgehoben, dass, das fand ich auch alles richtig, dass die deutsche Regierung aus diesem Flüchtlingsansturm sowas wie einen ja, nach außen gerichteten globalen Ordnungsanspruch ableitet. Da warst du jetzt gerade. Also, ich habe jetzt noch einen vorgelagerten Punkt, und zwar den, ja, ich habe mir so gedacht, wie kommt jetzt Deutschland eigentlich auf diesen Punkt? Und da ist mir einfach eingefallen, die meisten Flüchtlinge, die hier sich rüber machen, also ich denke an den Punkt, es gibt doch eine besondere Betroffenheit und eine besondere Grundlage Deutschlands für diesen Standpunkt. Also es ist kein Einwand gegen ein Argument. Und die dachte ich wäre so, dass die Flüchtlinge sich doch vornehmlich in die Staaten wollen, die noch erfolgreich Geschäft machen und ganz mit weitem Abstand innerhalb von Europa eben nach Deutschland wollen. Also viele andere Länder sind ja, wie Österreich, Ungarn etc. Länder, die diese Flüchtlinge durchwinken. So, und das heißt doch speziell für Deutschland, ja, dass es gerade wegen seines Erfolgs in der Staatenkonkurrenz, in der ökonomischen Konkurrenz der Staaten, deswegen, sage ich mal, von der Flüchtlingskrise auch besonders betroffen ist, weil gerade wegen des deutschen Erfolgs wollen sie sich alle hier an der Konkurrenz beteiligen. So, und das produziert doch bei denen das Interesse, dass, also bei den Deutschen, dass sie sagen, oder Merkel, sage ich jetzt mal, dass sie sagt, wir müssen quasi zur Abwendung dieses deutschen Problems alle anderen Staaten, die in verschiedenen Funktionen als Aufbewahrungsländer, als Durchleitungsländer tätig sind, ja, die müssen irgendwie in einer Weise agieren, dass sie dieses deutsche Problem künftig irgendwie relativieren oder erstmal so bis hier. Also ja. mir kam, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, mir kam dieser Punkt auch zu kurz, wie die Deutschen einfach auf diesen Standpunkt kommen.
Also ich finde an dem, was du gesagt hast, was richtig und in einem Punkt wirklich widersprechen. Ja. Richtig ist, das ist unbestritten, dass die Flüchtlinge nicht zufällig nach Deutschland kommen. Das ist ganz klar. Sie machen sich falsche Vorstellungen über das, was Deutschland als führendes ökonomisches Land in Europa für sie bedeutet. Sie leiten aus dem Umstand, dass Deutschland führende Wachstumskanone in Deutschland ist, ab, dass deswegen auch ihre Hoffnungen hier als erste erfüllt werden können. Das ist deren Motiv, da gebe ich dir recht. Wenn du aber sagst, aus dieser Betroffenheit zieht die Politik den Schluss, diese Betroffenheit abwenden zu wollen, würde ich dir widersprechen. Sie wollen sie nicht loswerden, diese Betroffenheit. Sondern sie verwandeln sie in ein positives Programm. Sie ziehen aus dieser Betroffenheit gerade den Schluss, dann haben wir auch die Berechtigung, uns dieses Programm vorzunehmen. Und Sie und Schäuble haben ja ständig auch unterstrichen, nicht nur wir schaffen das, sondern wir haben auch die ökonomische und politische Qualität dafür, es zu schaffen. Also deine Formulierung, die, ob du es so gemeint hast, muss man jetzt sagen, Die war so abwehrend, betroffen und jetzt kommen sie alle und jetzt, wie werden wir sie los? Das ist gerade nicht der Gesichtspunkt.
Man muss sich, glaube ich, einen Zwischenschritt an der Stelle mal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Das eine ist, wie die Flüchtlinge rechnen. Dann kommen sie alle nach Deutschland und da kommen sie schon deswegen nach Deutschland, wie du sagst. Deutschland stellt sich dazu. Und so geht die Beschlussfassung von der Merkel, zu sagen, wenn die alle zu uns kommen, dann sind wir die Schutzmacht all dieser Menschen, wo immer sie herkommen, auf welchen Wegen sie hierher kommen, wo sie herkommen und so weiter. Das ist der aus der Betroffenheit eine Aufgabendefinition zu machen, aus der Aufgabendefinition gleich eine Definition zu machen, in welcher Position geht jetzt dieses Land Deutschland diese Frage an. Und dann gibt es überhaupt dieses und wo überall geht Deutschland diese Frage an. Da merkst du, habe ich deswegen dazwischen gesagt, weil in diesem Zwischenschritt, ja, fallen die Gründe der Flüchtlinge nach Deutschland zu kommen unter den Tisch. Die sind jetzt gar nicht mehr das, wo die deutsche Aufgabenstellung losgeht, nach deren Definition. Deren Definition geht jetzt da los, wenn wir von all diesen Flüchtlingsmassen daheim und auch anderswo betroffen sind, dann machen wir uns zu der Macht, die über das Flüchtlingsproblem bei uns und auch anderswo die Hoheit zu gewinnen suchen.
Ja. Das ist die aus der Betroffenheit die Ableitung einer Berechtigung für die Regelung globaler Ordnungsfragen. Ja. Das ist der Gedanke.
Eine Sache will ich dazu noch ergänzen, damit kein Missverständnis entsteht.
Das wäre ja schlecht.
Diese allumfassende Zuständigkeit, dass sie die Tatsache ummünzen, dass die Flüchtlinge aus aller Herren Länder nach Deutschland kommen. Die ergänzend an das, was du eben gesagt hast, die wird praktiziert und die nimmt Deutschland in die Hand, auch gleichgültig gegen das, was sie mit den Flüchtlingen machen. Also die hört auch gar nicht für diejenigen auf, die Deutschland abschiebt oder bei denen Deutschland den Versuch unternimmt, und den machen sie ja nach wie vor und auch weiterhin, die möglichst gar nicht erst hierher kommen zu lassen. Das ist alles kein Einwand dagegen, dass die auch unter das Verdikt fallen. Das sind Teile der weltweiten Flüchtlingsbewegung, für welches globale Problem Deutschland in vorderster Front sich zuständig erklärt und die Weltgegenden danach bedeutet, was eben hier und dort zu tun ist. Also, ich wollte das deswegen betonen, um zu sagen, worin Deutschland das ummünzt, da ist die Tatsache, dass diese Leute nach Deutschland wollen, sowieso in dem Sinne das Material, und dazu gehört auch, dass sie in bestimmter Menge nach Deutschland kommen und hier, so wie sie willkommen geheißen werden, da wird ja vielleicht auch was dazu gesagt, auch willkommen geheißen werden. Aber das ist von vornherein kein Einwand, nicht dadurch relativiert, dass für 90% oder 60% oder weiß nicht wie viele von denen das heißt, dass überhaupt nicht damit zusammenfällt, dass sie hier überhaupt bloß einen Aufenthaltstitel bekommen.
Das andere ist, was eigentlich hast auch du ein Argument jetzt noch vorgetragen, und dieses sich überall drum kümmern, das begrenzt sich gar nicht darauf, mit denen nichts zu tun haben zu wollen. Sondern was man da jetzt mitkriegt bei dieser Politik Deutschlands, ist, dass sie überall über die Flüchtlinge was mit diesem Zeugs zu tun haben wollen, nämlich was in ihrem Sinne regeln wollen.
Es ist, eigentlich habt ihr jetzt das Programm für den letzten Teil, den ich noch vorbereitet habe, gegeben. Das Programm heißt, unter diesem neuen Gesichtspunkt werden nicht nur alle bekannten Abteilungen der Flüchtlingspolitik neu beurteilt, sowohl das Resultat des Prüfungsverfahrens mit dem Resultat Bleiberecht, Aufenthaltsrecht, das kriegt einen neuen Akzent, als auch das, worauf du eben nochmal hingewiesen hast, die große Zahl derjenigen, die nicht hier bleiben dürfen, die zurückgeschickt werden. Auch das bekommt einen neuen Akzent. Das werde ich versuchen anzudeuten, macht nachher noch weiter. Die andere Frage, die damit auf den Tisch gelegt worden ist, heißt, auch alle davon betroffenen Länder werden jetzt unter diesem neuen Gesichtspunkt neu beurteilt. Das werde ich jetzt gleich, diese beiden Sachen werde ich gleich nochmal eben durchführen.
Aber die These ist doch folgende. Letztendlich, ich schaffe ein Problem, Klammer auf, Frau Merkel schafft es, und daraus leite ich Gestaltungsmacht auch in anderen Ländern, in anderen Gesellschaften,
ja,
Kulturen etc. Das ist doch eure These.
Ja.
Und
ja. Ja. Das ist die übergeordnete These. Was das im Einzelnen heißt, für alle Abteilungen der Flüchtlingspolitik und für alle Regionen der Flüchtlingsbewegung, das ist jetzt nochmal wichtig. Diese beiden Sachen sollen jetzt noch zur Sprache kommen.
Ich verstehe noch nicht, warum hier eben der Gegensatz gemacht wird, wie die Politik intern die Flüchtlinge sortiert, da mit dem einen neuen übergeordneten Standpunkt der globalen Ordnung. Ordnungsmächtigkeit dauert denn irgendwo. Erstens hört die Sortierung doch gar nicht auf.
Nein, gehört sie nicht. Hört sie nicht.
Der Punkt ist doch, dass sich ja ein Auftrag, ein Anspruch an andere, an die Herkunftsländer von den Flüchtlingsmassen, dass sie da ein Anspruchsprogramm
auch
aufmachen.
Auch, und die Frage ist dann welcher. Ich steige mal ein, also du hast die Fragestellungen, die du aufgeworfen hast, sind völlig korrekt. Ich will sie jetzt mal versuchen, ein bisschen zu beantworten. Wenn man nochmal zu dem Asylverfahren, Prüfung der Anträge, zurückgeht. Was heißt denn das, wenn sich jetzt Deutschland in der gegenwärtigen Situation für die Beurteilung der Verhältnisse in den Herkunftsstaaten zuständig erklärt? Naja, erstens sollte man für sich schon nochmal festhalten, das ist ja auch schon für sich ein kleiner Hammer, dass wenn immer ein Flüchtling hierher kommt, von deutschen Behörden, also von deutscher Politik, ein Urteil über den Flüchtlings, über den Herkunftsstaat gefragt ist. Es kann kein Flüchtling hier anlanden, ohne dass Deutschland sich das Urteil über den Herkunftsstaat zu seiner Aufgabe macht. Was ist aber dann das Urteil? Was wird dann an den Leuten geprüft, wenn festgestellt werden soll, ob sie politisch verfolgt sind oder ob kein anerkannter Fluchtgrund vorliegt? Was wird da geprüft? Es wird geprüft, politische Verfolgung heißt es, alle Unterabteilungen weggelassen. Es wird geprüft, ob das Verhältnis der Staatsmacht oder das, was von der Staatsmacht noch übrig ist, das Verhältnis der Staatsmacht zu seiner Bevölkerung wird einer Prüfung unterzogen. Politische Verfolgung heißt ja, Staatsmacht geht mit Volk schlecht um. Das Prüfkriterium politische Verfolgung stellt dabei klar, das wiederhole ich nur nochmal, negativ gesprochen, nicht an den Fluchtgründen Maß genommen wird. Geprüft wird vielmehr, und jetzt komme ich auf einen Punkt, der vorhin schon mal angesprochen ist, geprüft wird vielmehr, ob die Verhältnisse im Herkunftsland, geprüft wird von hier, nach Maßgabe deutscher Politik in Ordnung gehen. Genauer gesagt, das, was der Staat, der Herkunftsstaat, sich in seiner Gewalt über sein Volk eingerichtet hat. Und das ist immer ein Gewaltverhältnis, was er eingerichtet hat. Ob das gemessen an den hiesigen Verhältnissen, wie hierzulande Staatsgewalt, Staatsmacht mit Volk umgeht, in Ordnung geht oder nicht. Wenn Folter, Todesstrafe, Wegsperren von Opposition, Verprügeln von Journalisten, gewaltsame Vertreibung von Grund und Boden festgestellt wird, dann wird einer kritischen Überprüfung unterzogen, ob der Staat darin sein Volk, ob der Staat seine Gewalt, in seltensten Fällen sein Gewaltmonopol, gegen sein Volk korrekt oder inkorrekt zum Einsatz bringt. Maßstab ist, ich habe es eben schon gesagt, zum ersten natürlich der hiesige Gewaltaufwand gegenüber dem Volk. Hier wird nicht mehr Todesstrafe, sondern nur in Anführungszeichen lebenslänglich verurteilt. Keine Folter, sondern nur moderne Verhörtechniken angewandt. Nicht mehr Prügelstrafe für kritische Presse, sondern Erledigung der Opposition durch die Meinungsfreiheit. Nicht Verelendung durch Vernichtung der Subsistenz, sondern lebenslange Lohnarbeit als Maßstab für den Einsatz der Staatsgewalt zu seinem Volk. Zum Einsatz kommt im Prüfverfahren damit zunächst mal gar nicht das Außenverhältnis zum Staat. Das war das, was er da vorhin gesagt hat. Sondern als Gegenstand des Prüfverfahrens kommt zunächst mal etwas, was hierzulande unter dem Kriterium Menschenrechte verhandelt wird. Passt das zu den Menschenrechten, was dort passiert? Und da können die Staaten schon sagen, das passt dazu und passt dazu nicht. Das sind Verfahren, die sich eigentlich für einen Staat nicht gehören, weil sie bei uns nicht zum Einsatz kommen. Das ist die berühmte Menschenrechtswaffe, die für sich schon ein Entscheidungskriterium ist. Doch fällt auf, wenn man die Prüfungen, die Prüfungsergebnisse aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten sich ein bisschen genauer anschaut, wie die Behörden, wie die Gerichte geurteilt haben, dass zugleich immer noch ein anderes Kriterium zur Anwendung kommt, es bestärkt oder es konterkariert. Zum Beispiel, der Fall ist bekannt, wenn Folter in Ländern wie der Türkei, das ist eine juristische Auskunft gewesen, zur landesüblichen Verhörpraxis, also ein Teil des eingerichteten Rechtssystems in der Türkei ist, fällt für das deutsche Gericht für die Verfolgten aus der Türkei der Asylgrund weg. Oder bis vor kurzem war die gewaltsame Rekrutierung von Militär aus dem Volk in Eritrea Grund für Asyl. Inzwischen wird das ein bisschen vom Westen differenzierter gesehen. Warum wird es vom Westen differenzierter gesehen? Weil Eritrea seine feindliche politische Stellung zum Westen langsam zu korrigieren beginnt. Oder noch ein Fall, warum bekommt Snowden, der politisch verfolgt ist und lebenslange Haftstrafe in Amerika zu erwarten hat, hier eigentlich kein Asyl? Das heißt, mit diesem zweiten Kriterium, das, wie ich gesagt habe, die Menschenrechtswaffe ergänzt oder auch mal aushebelt, schließt die Prüfung schon noch an das Kriterium, was ich vorhin aus der Prüfung im Kalten Krieg genannt habe. Denn die Prüfung geht dann als Zusatzkriterium ein, wie der Herkunftsstaat sich zu den politischen und politökonomischen Ansprüchen des Westens aufstellt. Konkret, wie dieser Staat, dieser Herkunftsstaat, sich einspannen lässt für westliche Hegemoniebedürfnisse, wie er sich benutzen lässt als Instrument in der Konkurrenz zwischen den Weltmächten, ob er sich benutzen lässt dafür, dass er seinen Reichtum, den Weltmarkt und der Konkurrenz auf dem Weltmarkt zur Verfügung stellt oder nicht. Also, wann ist ein Bürgerkrieg? Wann ist Folter? Wann ist politische Drangsalierung oder Existenzvernichtung berechtigter Fluchtgrund oder wann nicht, ist das zweite Kriterium. Es wird also an den Flüchtlingen zusammengefasst, die hier ankommen, egal ob sie nun Bleiberecht erhalten oder nicht. Über die Entscheidung habe ich mal gar nicht geredet. Wird eine Durchmusterung an den Flüchtlingen und eine Durchmusterung der Herkunftsstaatenwelt vorgenommen. An den Opfern dieser Länder wird etwas festgehalten, was sich aus ihrer Not gar nicht ergibt, sondern was sich ergibt, erstens aus der Beurteilung, darf die Gewalt so mit den Leuten umgehen, und zweitens aus der Beurteilung, ist das ein Staat, der zu uns hält oder nicht. Das muss man schon mal sagen. Diese Tour stellt ein gänzlich inkommensurables, ein unpassendes Verhältnis ins Zentrum der Prüfung, in dem nämlich Flüchtlingselend als Material für was ganz anderes hergenommen wird. Flüchtlingselend taucht nur noch als Material für die Staatensortierung und für die Sortierung der Gewalt, die diese Staaten nach innen mit ihrem Volk anstellen.
Ich verstehe nicht ganz, warum das zweite Kriterium jetzt was anderes sein soll. Das zweite Kriterium war ja, wie man selber zu dem anderen Staat steht, ja? Ob er jetzt befreundet ist oder nicht. Aber den ersten, ob das berechtigt ist, wie der mit seiner Opposition umgeht, da steckt es doch schon drin. Also da ist doch vorher die Frage, ist der Staat überhaupt legitim, und wenn er legitim ist, dann wird er wahrscheinlich irgendwie recht haben, wenn er seine Oppositionellen irgendwie, keine Ahnung, Kontrolle hält. Und das sagt ja auch jeder Jurist, politische Verfolgung natürlich von legitimer Ordnungsfunktion und so unterscheiden muss. Aber was jetzt legitim ist und was nicht, das kann man doch gar nicht anders beurteilen, als indem man grundsätzlich sagt, ist der Staat legitim, und das heißt natürlich, passt er uns oder eben nicht. Also deswegen verstehe ich nicht ganz, warum das zweite jetzt so ein anderes Kriterium.
Naja, trotzdem, auch du denkst eigentlich an was Doppeltes. Ja, damit auch dieser gute Ruf der Menschenrechte an der Stelle mal nicht zu gut bleibt. Der Einstieg in diese Beurteilung, der ist, der deutsche Staat macht sich überhaupt das Verhältnis von Staat als Gewaltausübung zu den Objekten dieser Gewaltausübung, also das Volk, das macht er sich zum Gegenstand. Also wenn Menschenrechtsurteile gefällt werden, dann fällt ein Urteil nie mehr, dass ein Staat als Gewalt sein Volk behandelt, dass das was Kritikables wäre, das kommt dann nicht in die Tüte. Es wird ja genau das Verhältnis als das soll so sein auf der Welt beurteilt. Alle Staaten werden als dieses Verhältnis vor diese deutsche Richterinstanz gebracht, und zwar durch die Flüchtlinge. Es wird erstmal die Frage aufgeworfen, wie steht es um die richtige Konstruktion des Gewaltgebrauchs gegenüber dem Volk. So, das ist die erste Frage. Jetzt ist das zweite das, dass ganz viele Kritiker in dieser Frage immer das Argument kennen, sie haben den Verdacht, da würde ein doppeltes Maß angewandt. Das wäre gar nicht so, dass immer nach Menschenrecht vorgegangen würde, sondern mal ist eine Todesstrafe politische Verfolgung, mal in den USA ist eine Todesstrafe, selbst wenn sie einen politischen Fall wie den Snowden treffen würde, keine politische Verfolgung. Ja? Da kommt dieser Gedanke mit, dann halten sie sich ja gar nicht an das Menschenrecht. Daran ist eine Unwahrheit und eine Wahrheit. Die Unwahrheit ist, die halten sich schon ans Menschenrecht. Die halten sich nämlich daran, dass sie stur sowieso bloß eine Frage haben. Passt uns das dort organisierte Verhältnis zwischen Staatsgewalt und den Leuten? Das beurteilen sie. Deswegen ist es nicht wahr, dass die sich nicht ans Menschenrecht halten. Aber jetzt kommt dein Argument. Wie entscheidet man eigentlich, wann einem das, die politische Ausübung der Staatsgewalt gegenüber dem Volk passt und wann nicht. Und das geht gar nicht daran entlang, wie denn auch, dass man beurteilt, dass dort die Staatsgewalt Gewalt gegenüber dem Volk ausübt. Ja, wenn das das Kriterium wäre, dann müsste man sofort jedem Staat, der die Todesstrafe hat, in Deutschland den Vorwurf machen, er sei ein Unrechtsstaat, und alle Amerikaner, die würden allerdings nicht kommen, zum Asyl nach Deutschland einladen. Ja? Also so sind es wirklich zwei Paar Sachen. Die menschenrechtliche Beurteilung, die kennzeichnet eigentlich das Feld der Beurteilung. Und die,
das Innere.
Ja, und das Urteilskriterium, das ist ein außenpolitisches.
Und manchmal gibt das Feld der Beurteilung auch eigenständige Kriterien ab. Das war das Beispiel, was er vorhin genannt hat. Es gab in der Tat die seltenen Fälle, dass Opfer der chilenischen Pinochet-Regierung nicht nur von der DDR, sondern auch mal von der Bundesrepublik, von Westdeutschland aufgenommen worden. Das gab es. Oder umgekehrt, es ist ja nicht so, das war vorhin das Argument Einzelfallprüfung, dem auch alle Syrer unterworfen sind. Es gibt Syrer, die werden abgelehnt. Mit dem schlichten Argument, ihr kommt in einer Region, wo noch gar kein Krieg herrscht. Was wollt ihr denn hier? Das gibt es auch. Obwohl, wie gesagt, der syrische Staat in allen Abteilungen der dort aufeinander einschlagenden Kombatanten zu den Feinden gehört.
Vielleicht noch eins damit.
Lass ihn noch mal sagen.
Ja.
Ich meine, selbst bei dem Pinochet ist das ja eine Kritik, der soll jetzt mal sein Volk irgendwie ein bisschen gesetzt auf unter Kontrolle.
Genau.
Und nicht mal mit Fußballstadien. Also,
ja. Also, genau, das hast du. Ja, da hast du aber den Punkt.
Das ist der Maßstab, was einfach nützlich ist für den eigenen Staat.
Aber als Kritik dieser Sorte Diktatur. Ne? So wird ein Volk überhaupt nie nützliche Ressource für Staatsmacht.
Ja,
du musst es ja immer knebeln.
Ich frage, ob diese Frage, was jetzt berechtigt, was unberechtigt, überhaupt anders gehen kann, als von dem Standpunkt her, passt uns der Staat, also ist der nützlich für uns oder nicht? Also,
aber du kriegst doch vielleicht immer zu Unrecht. Es gibt doch zwei Kriterien. Das eine ist doch, wenn man einfach sagen wir mal, der Assad passt uns nicht. Das wäre der alleinige Grund. Wäre das der Blankoscheck für alle Syrer, egal wie es ihnen geht. Und Hauptsache, sie stellen einen Asylantrag. Wenn jeder von denen nachweisen muss, dass seine Menschenrechte dort torpediert worden sind, keine Ahnung, wer ist als Schwuler verfolgt oder ausgebombt oder keine Ahnung was. Dann hast du doch diese doppelte Sache. Es ist erstens diese eine Abteilung, geht es dort im Lande im Verhältnis von Staat zu Bürger so zu, wie wir uns das vorstellen, bei uns. Und zweitens, um nicht zu sagen, jeder, der anders tickt, als das bei uns der Fall ist, ist auf jeden Fall jemand, der asylberechtigt ist. Gibt es dieses Kriterium Todesstrafe? Ja, manchmal ist sie ein echter Asylgrund oder Folter, manchmal ist sie ein Grund, weil da steht ja der Asylgesetz drin. Aber manchmal ist Folter eben kein Grund. Das ist doch dieses Doppelte, wo du immer sagst, das würde sich auflösen in bloß, passt uns der Staat oder nicht. Wenn man einfach nur sagen würde, der Staat passt uns nicht, das wäre ein Blankoscheck für alle, die einen Asylantrag stellen. Das ist nicht die Praxis. Das ist auch nicht der Rechtsgedanke dabei.
Ja, lass mich noch eine Sache machen. Ich will es auf einen Punkt zurückbeziehen von den Ausführungen vorhin. Das ist ja deswegen so eine spannende Frage, die wir da jetzt gerade am Wickel haben. Weil die Zeiten, wo mit Menschenrecht die Sache eigentlich immer schon entschieden war, sind rum. Ja, das ist die Geschichte, die Erinnerung an, was war das Asylrecht mal früher. Als das Menschenrecht in die Außenpolitik gekommen ist, daran scheidet sich die Welt. Als es da reingekommen ist, ja, da war die Sache klar. Da ging es auch so einfach. Wer nicht Kapitalismus hat, wer nicht eine parlamentarische Demokratie hat, nach dem Lehrbuch aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der ist auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs und ist ein Unrechtsstaat. Da kommt auch gar nicht die Frage auf, wie steht der zu uns mit dem, was er so tut. Da ist das doch beantwortet, der gehört ja zum feindlichen Lager. Also der ist, da war das so einfach, ja, der ist total falsch gestrickt, illegitim und sowieso außenpolitisch beurteilt, weil der Feind des Westens. Und was wir jetzt gerade studieren, nimm es mal so methodisch.
Und von der Neuerung ist nun, weil immer gesagt worden ist, bei denen war das ja, wie ist jetzt auch gehört, dass bei denen war das ja klar. Und in der Vorrede hieß es, da wird ja nicht einfach gesagt, die Regierung Castros nicht. Das Entscheidende, wie das da drin steckt, diese Beurteilung der fremden Regierung, ist doch in dem Punkt, dass es an der politischen Verfolgung doch die Frage gewälzt wird, wie geht eine auswärtige Herrschaft mit ihren Gegnern um? Und darin steckt von vornherein eine Beurteilungsfrage, sind das legitime Gegner der dortigen Regierung? Ja, dann ist die eine Seite der Terrorist und die andere Seite die Regierung, die die Feinde natürlich sich zur Wehr setzen muss. Oder aber, und deswegen meine ich, ist das ja immer der entscheidende Punkt, auch auf lange Frage hin, wie diese Frage sich immer auf die Beurteilung der auswärtigen Herrschaft zuspitzt. Oder aber sind die Gegner, die Feinde meines Feindes dort, die Guten? Und deswegen sieht man dann in diesen Fällen an der Art und Weise der Bekämpfung der Gegner, und es wird auch an denen und den Umgang mit ihnen ausgedrückt, dass die Regierung, die so handelt, daneben.
Ich finde es richtig, was du sagst. Aber den Punkt, den Jonas eben angesprochen hat, den noch mal ein bisschen weitergetrieben. Ich hab nicht umsonst gesagt, ob jetzt das innenpolitische Verhältnis Folter, Todesstrafe heißt, der kriegt Asyl oder nicht Asyl, das kommt ganz drauf an. Und das kommt drauf an, schon, das stimmt schon, wie das außenpolitische Verhältnis gestrickt ist. So, jetzt geht es aber erst los. Er hat eben gerade angefangen, das war unter den Zeiten des Kalten Krieges, war das eine klare Kiste. Alle Staaten haben sich zugeordnet, dem Westen oder dem Osten. Da gab es kaum was dazwischen. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist, ich sage es mal gleich vom Resultat her, das Menschenrechtsargument ein Instrument, eine Waffe in der zwischenstaatlichen Konkurrenz in der Welt. Das wird angewandt, je nachdem, wie man meint, seine Position in der Konkurrenz unterstreichen zu können gegen irgendeinen anderen. Ihr könnt es am Fall China machen. China war eine lange Periode lang immer Opfer dieser Menschenrechtswaffe. Mit denen macht man nichts, weil das ist keine Demokratie, die schinden ihr Volk, sind auch noch kommunistisch oder was auch immer und so weiter. Kaum lässt sich mit denen Geschäft machen, kaum lässt sich das Geschäft als Teil des Weltmarkts gegen die andere Konkurrenz benutzen, wird die Menschenrechtswaffe ein wenig zurückgestellt. Das ist der Punkt und deswegen ist es schwierig, jetzt klare Entscheidungsrichtlinien festzustellen. Nein, die gibt es nicht. Man kann nur sagen, das sind die Kriterien, wie sie jeweils angewandt werden, bezogen auf das innere und das äußere Kriterium. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich diese Konkurrenz der Weltmächte weiter verzutzelt.
Und das war der Punkt, worauf ich rauslaufen will. Nehmt mal diese neue Flüchtlingspolitik von der Merkel. An dem Punkt sind wir. Nehmt die mal als Deutschland steigt neu ein in ein solches Beurteilungswesen. Und zwar in ein Beurteilungswesen, das eben nicht mehr dadurch vorgeordnet ist, dass es Ost und West gibt. Sondern jetzt gibt es ein Beurteilungswesen, das eröffnet sich Deutschland mit der Frage, wie legitim sind eigentlich die Herrschaftsverhältnisse dort, wo die Flüchtlinge herkommen. Und jetzt eröffnet es sich, die Position darüber zu befinden, nicht sich an eine Richtlinie zu halten, sondern darüber zu befinden, eine Neubeurteilung der Zulässigkeit von dem Verhältnis von Regierung oder substaatlichen Gewalteinheiten und den Leuten, die davon regiert und rumgeschubst werden, vorzunehmen und gültig zu machen. Erstmal in der Form gültig zu machen, dass entschieden wird, wen anerkennen wir als Asylbewerber, als Asylanten und wen nicht. Und jedes Mal, insofern ist das auch alles gar nicht fertig, was da jetzt losgeht, jedes Mal betätigt deutsche Politik dieses Neubeurteilen von zulässigen und weniger zulässigen Herrschaftsverhältnissen. Ja, das ist das, oben kam es vor, als die mal von Deutschland im Ost-West-Gegensatz zu schön geordneten Verhältnisse mit dem Asylrecht, Individualrecht eigentlich immer für Ostler. Durch die wirklichen Flüchtlingsströme und die Verhältnisse, wo die herkommen, sind die obsolet geworden. Daraus macht Deutschland eine Politik, und jetzt kommt man langsam näher, was das für eine Politik ist. Es ist wirklich diese Politik, Deutschland eröffnet lauter Neubewertungsfragen.
Und mit diesem Neubewertungsfahren werden erstens diese Staaten an dem Flüchtlingsmaterial beurteilt und zweitens natürlich auch deutsche Interessen, genau, in dieser Art und Weise der Beurteilung zur Geltung gebracht. Genau.